Herzlich willkommen hier bei uns, wo die gute Unterhaltung wartet. Verspreche ich zu viel, Clemens?
Nein, absolut nicht.
Nein, ne?
Denn heute haben wir wirklich einen Top-Gast.
Medizinisch.
Es wird eine gesunde Sendung.
Ja, ganz genau. Man kann währenddessen Chips essen und sich in Alkohol reinpfeifen, denn wir haben ja eine Ärztin zu Gast. Und zwar eine richtige Ärztin.
Ja.
Am Anfang dachte ich immer, die wäre nur Rettungssanitäterin. Aber das ist eben eine ausgebildete Ärztin, nämlich Doc Caro. Und die ist über die Corona-Zeit wahnsinnig berühmt geworden und ist so ein bisschen wie der Bergdoktor, aber in echt. Verstehst
ja,
du, was ich meine?
Ja,
man
absolut.
Kann die ganze Zeit um Rat fragen.
Das stimmt. Und die heutige Folge auch. Man kann einfach auf dem Sofa sitzen und nichts tun und macht gleichzeitig einen Erste-Hilfe-Kurs mit. Gibt's so. Auch nicht so oft.
Ohne Gebühr, ohne alles. Alles im Preis des Podcasts mit drin. Und das muss uns erstmal einer nachmachen. Doc Caro liebt außerdem Pferde und ist eine Frau, die ihr Leben gut im Griff hat. Und frisch verliebt ist sie auch noch. Aber davon soll sie uns einfach mal selber erzählen. Herzlich willkommen. Hier geht's los mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Doc Caro.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Hallo. Sie und ihr da draußen, ihr wisst ja alle, wie schwierig es ist, einen Termin beim Arzt zu bekommen. Und da habe ich mir gedacht, da laden wir uns die Ärztin doch einfach ins Studio ein. Heute endlich bei uns Doc Caro.
Ich muss aber sagen, wenn man so begrüßt wird mit ganz viel Waffeln und Apfelmus und Vanillesoße, da komme ich doch gerne, das kriege ich sonst nicht. Hallo Barbara.
Nee, aber du kannst, es gibt bei uns viele Gelegenheiten, wo man wahrscheinlich aus medizinischer Sicht einhaken könnte, um zu sagen, bei euch gibt's also noch Vanillesoße und
ja,
so weiter und so fort.
Bei euch gibt's Himbeeren. Das ist sehr gesund.
Die Himbeeren sind wirklich gut, die sollen doch Krebs verhindern.
Super.
Aber muss man wahrscheinlich 6 Kilo pro Tag essen, oder?
Man soll aber auch einfach das essen, wonach man sich fühlt. Und ich finde, diese Waffeln, die sehen hervorragend aus und die Himbeeren,
und
also ich lasse mir schmecken.
Ich fühle mich einfach so danach. Und da möchte ich doch meiner Gesundheit nicht im Wege stehen. Was steht denn auf deinem Waffelschildchen drauf? Wir haben hier wieder customized gearbeitet.
Sehr schön. A waffle a day keeps the doctor closer. Guck mal, das ist schön, ihr wollt mich gar nicht weghalten. Sehr großes Lob hier.
Nein, es ist natürlich, du bist ja als, auch wenn du nicht Medizin studiert hättest, wäre es ja schon lustig, mit dir zu reden.
Ist
weißt
das so?
Es ist jetzt auch nicht
noch
so,
lustiger.
Nee, es gibt ja so Leute, sagt man so, gut, dass der irgendwie einen crazy Job macht, weil dann hat man ein Thema. Das wäre ja jetzt bei dir eigentlich nicht so.
Nee, ich habe genug zu erzählen auch so. Aber das hilft, der crazy Job hilft. Also man lernt ja viele Menschen kennen. Und weißt ja selber, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch bringt eine Geschichte mit und manchmal sehr skurril und das hilft schon auch, das ein oder andere Mal zu überlegen, wie normal man selber ist.
Ja, und jetzt mal ehrlich, ich finde, ich bin normal und jetzt kommt's. Bis Corona dachte ich, ich bin normal und alle Leute, die ich kenne, sind auch normal und wir denken alle gleich. Und dann kam Corona und dann habe ich mir so gedacht, scheiße, es denkt ja hier jeder anders. Weißt du?
Ja, das ist aber tatsächlich bei ganz vielen Themen so. Also es ist nicht nur bei Corona, da fällt das natürlich auf, weil wir uns alle irgendwie an eine gewisse Sache halten mussten. Aber ich finde, dass wenn du im Freundeskreis so ein paar Themen diskutierst,
Männer
mal,
auch, Umgang Männer, mit Männern, Umgang merke ich mit auch Männer. Immer, sind die anderen immer anderer Meinung als ich. Ich sag ja, wie soll ich sagen, ich habe ja eine lockere Einstellung zu den Dingen und da sind ja manche sind da ja ganz anders.
Was hast du denn für eine lockere Einstellung? Zu welchen Dingen? Sind Männer jetzt für dich Ding oder zu den Dingen mit Männern? Das ist jetzt ja das Interessante dabei.
Nein, ich sag mal.
Kitzel mir bei der Barbara mal ein bisschen was raus.
Ich hätte viel zu erzählen. Naja, aber um jetzt mal, also nicht zu tief hier einzusteigen in die Materie, aber ich habe mich da immer halt, für mich war das so ein Selbstbedienungsladen auch so ein Stück weit. Also so bestimmte Zweifel, Überlegungen oder darf ich das oder was weiß ich was, hatte ich nie. Weißt
Man
du?
Muss eigentlich immer das tun, was einem gut tut.
So, und da muss ich wirklich sagen, habe ich mir nichts vorzuwerfen.
Ich auch nicht.
Und ich bin sowas von gesund.
Ich auch. Darf ich eigentlich essen dabei oder ist
das unhöflich? Ja, nein, natürlich. Ich war letztens, das finde ich wirklich interessant, ich war letztens mit einem meiner Kinder in der Notaufnahme, war nicht schlimm, aber wir mussten ins Krankenhaus. Und da bin ich rausgegangen und ich war verliebt in das gesamte Klinikpersonal.
Oh, wie schön.
Und daraus resultierend freue ich mich jetzt auch so mit dir zu reden, weil ich mir wirklich dachte, was für ein geiler Job, vor allem auch die Rettungsstelle, weißt du? Also die Notfallaufnahme. Weil man da ja auch, ich meine, also bunter kann man sich seinen Berufsalltag, glaube ich, nicht zusammenstellen, oder?
Nee, bunter nicht und auch abwechslungsreicher nicht, wirklich. Also weil da kommen ja, das ist ja die Faszination auch so ein Stück weit der Notaufnahme. Es kommen ja von Kindern über junge Erwachsene, über sagen wir mal, junge Frauen in unserem Alter, ja, bis hin zu älteren, Männer, Frauen, alles, ja, alle haben Notfall und alle kommen. Das heißt, du behandelst viele Menschen, viele unterschiedliche Menschen aller Kulturen, aller Religionen, alle haben irgendwas und sie treffen sich in der Notaufnahme und das ist auch wirklich ein Stück weit das, was es so besonders macht.
Und es ist, weißt du, wie ich es mir immer vorstelle, auch beim, zum Beispiel, ich denke mir auch oft als Taxifahrer, ja, also so wie Taxi früher war, als die Leute die Stadt noch kannten und man die Straße sich überlegt hat, wie komme ich da am schnellsten hin und jetzt nicht irgendwie, können Sie es mir mal ins Navi eingeben und so, sondern dann ist ja wirklich jeder neue Mensch, der sozusagen die Bühne betritt, ja, ist ja wie so, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt und wie ich da helfen kann. Mhm. Das ist ja eigentlich total toll.
Jetzt habe ich den Mund voll.
Das macht nichts, so ist es ja gewollt.
Das ist nicht nur toll, sondern das ist auch, finde ich, eine ganz besondere Gabe, die man ein Stück weit auch haben muss, wenn man in so einem Bereich arbeitet, dass man sich immer wieder auf jeden Einzelnen neu einstellt. Also ich kann das kleine Kind, was sich vielleicht eine Schnittverletzung zugezogen hat, natürlich muss ich anders ansprechen als vielleicht die ältere Dame, die schlecht hört oder die vielleicht, ja, vielleicht was ganz anderes hat oder andere Sorgen hat. Und das macht es aber auch ein Stück weit aus.
Ich war in dieser Notaufnahme und da war wirklich alles dabei, von schwarz gewordenem Bein wegen Mückenstich hinzu, ich glaube,
ist aber schlecht, dann war ein bisschen spät.
Ich glaube, du hast die Schulter gebrochen, wir müssen wahrscheinlich operieren, hinzu Schnittverletzung und dann aber auch im Nebenraum und es ist ja schon auch, du liegst ja da dann hinter so Vorhängen, ne? Dann liegst du da so im Vorhang und dann kriegst du ja auch alles mit, der neben uns hat ein Schleudertrauma, weil Unfall und so und dann hörte man aber aus dem Nebenraum einen immer, oh, oh. Und so, und da dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist eben auch ernster, schlimmer Schmerz und schlimme Qual auch eben dann angesagt.
Es ist alles da. Also es ist wirklich, sagen wir mal, das Besondere ist ja, dass erstmal wir herausfiltern müssen aus diesen ganzen, sagen wir mal, Schreien, Alarmen, die da beim Monitor abgehen, vielleicht Leuten, die reinkommen. Wer ist jetzt gerade derjenige, der am allermeisten unsere Hilfe braucht? Mhm. Du hast ja vielleicht gesehen, das ist manchmal wie ein Taubenschlag. Also da kommen dann ein Rettungswagen nach dem nächsten, da kommen Menschen fußläufig in die Notaufnahme. Wir haben ja schon ganz viele Patienten da liegen und wir müssen trotzdem immer gucken, wer ist jetzt derjenige, der unsere Hilfe braucht. Interessanterweise, es sind oft nicht die, die am lautesten schreien, sondern es sind die, die selten noch was von sich geben oder so ganz leise werden. Das sind immer die, wo ich immer auch meine Kollegen sensibilisiere, zu sagen, wer nicht mehr schreit, da müssen wir hingucken. Und gerade, ja, und gerade ältere Leute, vor allen Dingen so klassischerweise, sie sind vielleicht dehydriert, die haben wenig getrunken, vielleicht haben sie auch eine Entzündungsreaktion, was man nicht so mitkriegt, und die dämmern dann so weg.
Oh.
Und das ist ganz gefährlich. Also da möchte ich auch noch mal sensibilisieren. Es sind nicht die am lautesten schreien. Das mag auf den ersten Blick ja schlimm sich anhören. Oh, der hat Schmerzen oder so. Aber die gar nichts mehr sagen. Das ist in der Unfallstelle auch so.
Naja, also was du glaube ich ausstrahlst, ist totale Sicherheit. Also und dieses, so das machen wir jetzt mal schnell.
Das weißt machen du? Wir jetzt, genau.
Wobei ich mir vorstellen könnte, dass in deinem Job die meisten, sind ja keine Zauderer und Überleger und so. Aber du bist natürlich schon sehr beherzt.
Also ich bin sehr beherzt. Ich sage aber auch ganz klar, das muss man in meinem Bereich auch sein. Also wir haben ja oft gar nicht so viel Zeit, uns viel zu überlegen und viel abzusprechen. Wir müssen Entscheidungen treffen. Das ist einfach Teil unseres Bereichs. Und wir sind ja auch vielleicht als Notärzte dann mit unseren Kollegen da alleine an der Einsatzstelle. Das heißt, da gibt's auch gar nicht mehr so viele andere, die man noch fragen kann, ärztlicherseits. Die sieht man erst wieder im Krankenhaus. Da muss man schnell entscheiden. Aber ich entscheide mich natürlich im Zweifel immer für die Gesundheit des Patienten. Also die Selfies, die Angefragten dann von den Angehörigen, die kommen dann danach. Da muss der Herbert schon mal warten, wenn die Gisela jetzt Rhythmusstörung hat. Das hatte ich auch schon. Alles erlebt.
Also,
oder kommen Sie doch auf Kuchen noch? Kommen Sie, meine Frau hat was gebacken und so. Nee, das ist, machen wir alles jetzt nicht.
Aber das kann ja fast wie so ein Lebenselixier wirken, wenn du da zur Tür reinkommst. Naja, ist ja, ja so, weil die sagen, jetzt reiße ich mich. Weißt du auch mal, der Mann, der vielleicht gerade noch sich dachte, ach, ich glaube, ich fühle mich nicht gut und so. Und wenn du dann da stehst irgendwie, weißt du. Dann
wird sich nochmal gerade hingesetzt.
Und die, genau. Ja, dann denken die, jetzt kehre ich doch nochmal meine Lebensgeister nach vorne.
Aber das
irgendwie.
Ist ja schön, das ist ja schön. Also ich habe eine schöne Geschichte, die ich persönlich schön finde. Vielleicht hätte jede andere Frau das irgendwie als Affront verstanden, aber ich nicht. Ich habe in der Kardiologie gearbeitet als Assistenzärztin und da war so ein ganz netter älterer Herr und ich musste einen Herzultraschall machen, habe mich ins Bett gesetzt und er war, glaube ich, an die 90. Und dann ging so, habe ich schon öfter beobachtet, dass der Pulsschlag hochging. Nein, der Pulsschlag.
Nein, der Blutdruck, sonst geht er nicht.
Der Blutdruck und der Pulsschlag. Wir sind ein seriöser Podcast. Dann ging das hoch, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, Sie haben sowieso Probleme mit dem Blutdruck und so weiter. Und dann hat er sich so ganz süß zu mir umgedreht und sagt, junge Frau, das ist schon richtig lange her, dass eine Blondine bei mir im Bett saß. Das wird ja wohl erlaubt sein. Hab ich gesagt, wissen Sie was, haben Sie auch wieder recht. Also das fand ich irgendwie schön, ja, also das fand ich wirklich schön. Wenn man dann auch Patienten ein bisschen Freude schenken kann, ist doch toll.
Ja, ja, natürlich. Und das kannst du ja. Also ich glaube, was mich am allermeisten interessiert, ich habe letztens einen Tatortreiniger interviewt. Und ich könnte mir vorstellen, dass deine Arbeit sich mitunter genauso anfühlt wie Tatortreinigung.
Ich bin aber ich bin vor dem Tatortreiniger weg. Also ich bin noch die, du bist die vorher weg ist.
Die es dann im Zweifel...
Also ich hinterlasse das dann so.
Die es notwendig macht, dass der dann kommt.
Richtig, richtig.
Nee, aber ich meine...
Aber da muss ich jetzt auch mal sagen, Props an alle Bestatter und Tatortreiniger, weil wir sind schon manchmal in Situationen, wir denken, wow, aber wir können wieder gehen. Ja. Die kommen dann dahin. Also von da an, herzliche Grüße, krasser Job, den ihr macht.
Aber auch krasser Job, den du machst, weil ich finde es ja immer spannend, wenn man zu Menschen nach Hause kommt. Mhm. Ich liebe auch. Es ja, bei Leuten zu Hause zu gucken einfach und sich dann auch noch in die Tür reinzudrängen und zu sagen, lass mich doch mal schauen.
Lass mich doch mal in dein Schlafzimmer. Was hast du für eine Bettwäsche?
Naja, also das sagt ja, also wie jemand lebt und denn die Bücher, die Pflanzen, gibt es da überhaupt Bücher? Ist das alt, ist das neu? Hat jemand den Sinn dafür, das nett zu machen oder eben nicht? Da hast du mit Sicherheit schon ziemlich viel gesehen und mit Sicherheit auch manchmal, wo man so denkt, boah, das ist auch heftig.
Also ich empfinde das ja wirklich auch ein Stück weit als etwas Besonderes, dass wir, wenn wir diesen Job machen, eben in die privateste Privatsphäre der Menschen vordringen dürfen. Ich sage das bewusst dürfen. Die Leute rufen uns ja an in einer Notsituation und lassen uns ja in ihr privates Schlafzimmer, Wohnung, alles rein. Und das macht sehr demütig. Also das macht mich sehr demütig und rückt auch sehr viel gerade, weil das, was ich dachte, so die normale Welt ist, also zu Hause, man fällt über den Tornister der Kinder, ne, man hat so eine gewisse Grundordnung, Sauberkeit, man hat einen sauberen Kühlschrank, man macht den auf und da ist was zu essen drin oder auch der Boden, man kann da problemlos drüber laufen, außer man stolpert mal irgendwie über ein, zwei Schuhe, die rumfliegen, aber das ist fast nicht normal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn du so in Wohnungen reinkommst, wo wir mitunter fast die einzigen sind, die da reinkommen, dann rückt das so die eigene Welt wieder gerade und man denkt, boah, es gibt echt Menschen, die wirklich in Armut leben, die auch wirklich im Chaos leben und das ist oft gar nicht eigenverschuldet, muss man auch sagen, das ist oft auch dem Lebensumstand der Situation geschuldet und die kommen da auch einfach nicht mehr raus und ich bin froh oder spreche auch für viele Kollegen, dass wir diese Tür hinter uns wieder zumachen können, aber wenn ich mir vorstelle, ich habe auch schon Jugendämter angerufen, wenn Kinder in solchen Verhältnissen waren dann oder Tiere, die unversorgt waren oder viel zu viele Tiere da waren, also da sieht man schon Sachen, da wusste ich gar nicht, dass die gibt, sagen wir mal so. Also es ist jetzt nicht das Schöne, wo man reinkommt und denkt, boah, haben wir auf und man denkt, boah, hier ist aber schön. Es sind aber fast die wenigsten Wohnungen, wo ich die Toilette benutzen würde oder wo ich auch am Tisch essen würde.
Ja, ja, verstehe. Man sieht es ja auch immer im Fernsehen, wobei, da verstehe ich dich total, dass du sagst, das macht demütig. Man will diese Menschen ja auch nicht verraten oder so. Man will dann auch nicht sagen, boah, die haben noch nicht mal einen Esstisch oder irgendwie so, ja. Weil es sagt ja was aus, wenn Leute jeden Tag irgendwie am Couchtisch Mittagessen und Abendessen, wenn sie überhaupt eine geregelte Mahlzeit irgendwie so zu sich nehmen und so. Und dann glaube ich, ist das schon krass, dass man dann da so reingucken kann, dass man jemandem hilft und dass man dann eben auch wieder gehen muss. Muss man die Leute dann auch irgendwie so ihrem Schicksal wieder weiterhin irgendwie sie überlassen, ja? Also das ist natürlich schon...
Ja, wobei wir schon auch Möglichkeiten haben, das habe ich auch schon des Öfteren gemacht, dann auch Hilfe anzubieten, ne? Also dass man auch an entsprechende Stellen verweist oder Kontakte herstellt, sei es jetzt zu Jugendämtern, sei es auch vielleicht zu Sozialdiensten oder so, das können wir halt auch, aber wir haben im Rettungsdienst ja wirklich begrenztes Kontingent, wir haben begrenzte
Zeit auch.
Und begrenzte Zeit, und das ist ein Riesenproblem und das haben wir aber viel mehr auch im Krankenhaus, dass wir da Menschen helfen, sozial sozusagen wieder in die Bahn zu kommen. Das glaubt man auch nicht. Also wir behandeln nicht nur Schnittwunden, die man offensichtlich sieht, wir behandeln vor allen Dingen sehr viel seelische Wunden und eben auch das ganze soziale Umfeld da drumherum.
Krass, gell, da liegt da einer irgendwie und da ist da vielleicht 3 Wochen auf Station und da kommt nie jemand zu Besuch.
Das gibt's gar nicht so selten.
Ja. Nee, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. So, jetzt meine Frage an dich. Muss ich jetzt nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs machen?
Auf jeden Fall. Wie lange ist denn deiner her?
Nee, ich dachte mir, Gott sei Dank sind die Kinder jetzt groß, ohne sich jemals an einer Brezel verschluckt zu haben oder so. Ich hätte nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe es natürlich gemacht, als ich Führerschein gemacht habe. Aber kannst dir vorstellen. Also das ist natürlich
also
auch schon
vor 3 Jahren ungefähr.
Ja. Also ich habe 92 Führerschein gemacht. Und da genau so lang ist es her. Da war wahrscheinlich die Herzmassage noch gar nicht erfunden.
Doch, tatsächlich schon. Aber das Interessante ist, das fragen mich ja ganz viele, ne? Ganz viele fragen mich, soll ich jetzt mal einen Erste-Hilfe-Kurs machen? Da kann ich ja gar nicht so standardisiert drauf antworten. Da sage ich immer, fühlst du dich sicher?
Also ich fühle mich super unsicher.
So,
ich wüsste nicht,
da hast du ja schon die Antwort.
Ich wüsste nicht, ist jetzt, wann ist die stabile Seitenlage erforderlich? Soll ich direkt mal das Hemd aufreißen? Ich würde tendenziell dazu neigen. Erstmal Hemd aufreißen.
Das ist immer gut.
So. Und dann,
kannst du nichts mit falsch machen.
Kannst du schon mal nichts mit falsch machen. Und dann, also ich wäre mir sehr unsicher. Auch mit dieser ganzen Beatmung und den Kopf nach hinten und Nase zuhalten und
Aber das ist ja ganz interessant, weißt du, das was du sagst, ist ja total ehrlich, ne? Und
ja.
Das sagen ja auch ganz viele, die so hinter, also die sagen dann so, wissen Sie, eigentlich weiß ich das gar nicht.
Mm-mm.
Ja, und dann sagst du, naja, aber ich meine, es kann ja jederzeit was passieren. Man kann ja auch, weil sie in der Straßenbahn sein, entweder derjenige sein, der umfällt oder jemand fällt neben einem um oder an der Bushaltestelle oder was weiß ich, beim Tennis hatte ich auch letztens einen Einsatz. Ein Großteil weiß gar nicht, was zu tun ist. Und dann denke ich mir immer so, es wäre doch mal ganz schön, wenn das auch so ein bisschen in unsere Gesellschaft Einzug erhält, dass man sich einfach da auch weiterbildet, dass man das in den Schulen lernt, dass man vielleicht irgendwie, ich wurde ja mal gefragt, was ich machen würde, wenn ich die Sendezeit kapern dürfte bei so großen Privatsendern.
Ja, so wie
sagen,
das Joko und Klaas
so
dürfen, weißt du, wenn wir das auch dürfen bei unserem Sender.
So, genau. Ja. Da habe ich gesagt, wisst ihr was, ich würde zur Hauptsendezeit die Werbung einfach mal kippen, ne, und einfach sagen, okay, anstatt Werbung gibt's heute unterschiedliche Themen zur Ersten Hilfe, um einfach mal die Zuschauer zur besten Sendezeit abzuholen.
Ja.
Also ich finde, das können wir doch mal vorschlagen, oder?
Finde
nicht?
Ich eine sehr gute Idee. Wäre ich sofort mit dabei, würde ich mir sehr wahnsinnig gerne anschauen. Und ich glaube,
nee,
also,
dann mit.
Was ich gehört
ich
habe,
das.
Ich habe immer einen sehr netten Mann zu Gast in meiner Talkshow, wo du ja auch schon warst. Und der hat eben gesagt, eine Herzmassage ist in jedem Fall gut, egal wie. Hauptsache machen, nicht aufhören, staying alive singen währenddessen und im Rhythmus einfach pumpen. Und lieber bricht eine Rippe, als dass das Herz nicht bewegt wird.
Das ist sehr kurz und knapp zusammengefasst richtig.
Ja.
Und das ist auch das Wichtigste. Und die einzige Frage, die man sich stellen sollte als Ersthelfer ist, hat derjenige eine definitive Atmung? Also wenn der atmet.
Bitte lassen Sie doch von ihm ab.
Genau. Oder wenn er sich wehrt. Ne? Also dann ist es so, also wenn er sagt, halt, stopp, hatte ich auch schon. War ich im habe ich wirklich schon erlebt im Konzertsaal. Da brüllte einer, ist hier ein Arzt. Und da kam ich da runter und dann wurde irgendwie einer im Sitzen auf so einem Polstersessel irgendwie reanimiert, der die ganze Zeit sagte, hören Sie auf. Und ich denke, was machen Sie denn da? Lassen Sie den Mann doch mal in Ruhe. Also es war dann tatsächlich auch so, dass ich dachte, gut, ein bisschen Aktionismus ist schön, aber wenn der Patient sich wehrt, dann sollte man zumindest kurzfristig damit aufhören und fragen, ob wie es ihm geht. Aber das ist so das Entscheidende eigentlich. Atmet der sicher?
Ja.
Wenn der sicher atmet, rufst du natürlich trotzdem den Rettungsdienst, weil der hat ja ein Problem offensichtlich, sonst wär's ja nicht hingegangen. Mhm. Dann kannst du, ich sag jetzt mal, den auf die Seite drehen, weil wenn man das Wort stabile Seitenlage benutzt, werden alle schon nervös, weil keiner genau weiß, was ist jetzt diese stabile Seitenlage, wo muss der Arm, wo muss das Bein, alle werden schon nervös.
Genau.
Und wenn ich dich gerade auf dem Stuhl sehe, dann...
Ich bin auch gleich so weit, dass ich brauche auch gleich hier, ich versuche den Stuhl ein bisschen weiter runter zu machen, weil mir die Unterschenkel absterben, aber ich glaube, das sieht das Modell nicht vor. Kein
also da sage ich einfach so, Leute, dreht ihn auf die Seite, bleibt einfach dabei, geht sicher, dass der atmet und ruft den Rettungsdienst an. Und wenn er sicher nicht atmet oder wenn ihr das Gefühl habt, der atmet nicht, dann machen wir bitte gar nicht lange rum. Dann drehen wir auf den Rücken und dann machen wir Herzdruckmassage.
Und wenn ich die Herzdruckmassage mache, dann gehe ich davon aus, dass auch die Atmung wieder in Gang kommt, weil ich finde ja, Atmung und Herz sind ja zwei völlig unterschiedliche Systeme, oder?
Interessant. Ja und nein. Also natürlich hängt Herz und Lunge zusammen und ich möchte ja, die Lunge macht ja im Endeffekt nichts anderes als den Sauerstoff, der im Blut irgendwann sich verteilen muss, aufzunehmen und dann das CO2 wieder abzuatmen. Aber was ich ja mache mit der Herzdruckmassage, ist nichts mit der Lunge. Also wenn du Leute auf der Straße ansprichst und fragst, was mache ich da, dann meinen die, du pumpst Luft rein und raus im Brustkorb. Das hat aber damit nichts zu tun.
Nee.
Sondern du drückst quasi das Herz aus, wie so ein Schwamm. Ne? Das saugt sich wieder voll mit Blut, dann drückst du wieder aus.
Und du sorgst dafür, dass der Kreislauf einfach weiterläuft und dass vor allem natürlich das Hirn versorgt bleibt.
Richtig. Und weil vom Herz zum Hirn wissen wir alle, das ist nicht so weit der Weg. Das hat der Körper sich schlau ausgedacht. Das heißt, du drückst aufs Herz und das fast Erste, was versorgt wird, ist der Kopf. Und das ist auch das, was wir retten müssen. Das ist ja die Idee dahinter. Und das kann man wirklich so lange machen, bis der Rettungsdienst
eintrifft.
Bis
der Arzt kommt, im wahrsten Sinne.
Nicht bitte aufhören, wenn man das Gefühl hat, irgendwie, ja, der kommt wieder zu sich, es sei denn, der wehrt sich, ne? Oder wenn er jetzt irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht atmet er doch oder nein. Also wenn einer keinen Kreislauf mehr hat und du musst eine Herzdruckmassage machen, dann wird er auch nicht wiederkommen und anfangen zu atmen. Also in den seltensten Fällen, das ist nichts für ein Laien. Du machst einfach weiter, bis in 8 Minuten der Rettungsdienst kommt.
Okay, also das klingt alles ganz wunderbar.
Weißt du denn, wo du das machen sollst?
Mittig, glaube ich, gell? Oder muss ich mich ein bisschen weiter links halten?
Nee, du hältst dich einfach mittig hier, wenn du hier mal so klopfst aus deinem Brustbein. Das ist der Knochen.
Da ist bei mir, warte mal kurz, da muss ich mich erst mal durchwühlen.
So, und deswegen sage ich ja durchwühlen, weil, das erkläre ich auch immer, da wo die Brustwarzen wären, theoretisch, also bei uns im gewissen Alter sind die ein bisschen tiefer.
Ja.
Wir drücken nicht da, wo die sind, tatsächlich, sondern wir drücken auf Höhe des Brustbeins, wo die Brustwarzen wären.
Wenn wir alles jung noch wären, in Ordnung wäre.
Oder ja, vielleicht auch ein Mann wären.
Okay.
Da in der Mitte.
Wobei Mann die Brustwarze sitzt, finde ich übrigens extrem entscheidend.
Da hast du recht.
Oh, wenn die so eng zusammenstehende Brustwarzen haben, da konnte ich nie.
Nee, konntest du nicht?
Habe ich auch.
Also ich finde, die müssen auf jeden Fall auf einer Höhe sein.
Ja, also schielend geht gar nicht. Aber ich finde, weißt du, sie müssen irgendwie, wenn die möglichst weit außen sind, finde ich super.
Das werde ich übrigens auch immer gefragt, wie ist das für uns, wenn wir so nackte Körper sehen? Und da kann ich nur sagen, also das spreche ich jetzt mal für, ich glaube 99,9% der Menschen, die nackte Körper sehen und behandeln. Also ja, ob wir ein EKG kleben oder ob wir irgendwas machen, wir sehen dann nicht den Körper. Wir sehen in dem Moment nur die Diagnostik. Also alle können beruhigt sein. Es wird keiner auf Unterwäsche achten, nee, keiner auf irgendwelche Körper.
Gott, das finde ich ja immer noch so lustig. Es gibt immer noch die Frauen, die sagen, ich ziehe mir immer was Schönes an, wenn ich Auto fahre, falls ich einen Unfall habe.
Genau, weil wir dann mit der Feuerwehrschere gerne auch den teuren BH aufschneiden. Gar kein Problem, aber wir achten nicht darauf, ob BH und Unterhose zusammenpasst. Keine Sorge.
Nein, also das habe ich auch wirklich nie erwartet. Also ich
gibt's aber welche, die das glauben. Deswegen ist mir ganz wichtig zu sagen, wir achten da nicht drauf.
Was sind die häufigsten Beschwerden? Weißt du, was ich mir auch vorstellen kann? Ist auch ein bisschen die Einsamkeit manchmal?
Ja.
Einsamkeit ist auch eine Beschwerde, oder?
Einsamkeit ist nicht nur eine Beschwerde. Einsamkeit ist ein ganz großes Problem. Also wir sehen immer mehr Menschen, die jetzt vielleicht, also die primär auch ein medizinisches Problem haben, aber vielleicht auch einfach irgendwann nicht mehr alleine können und keinen haben. Mhm. Und die dann wirklich in einem ganz schlechten Zustand von uns vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, so als letzte Instanz. Und viele Menschen sind einsam. Viele Menschen haben auch keinen, der sich kümmert, der mal guckt und sagt, kannst du überhaupt noch, kann ich für dich einkaufen? Und das ist immer so ein bisschen mein Appell, Leute, wenn ihr irgendwie Leute neben euch wohnen habt, dann guckt doch mal. Wenn ihr den seit 3 Wochen nicht gesehen habt, dann klopft doch mal da an. Wenn der Briefkasten überläuft, klopft doch mal da an. Wenn ihr merkt, irgendwie die Schuhe, die da immer standen, die stehen da nicht.
Ja,
einfach
ja,
mal
glaube,
fragen.
Die Leute denken immer so, ach, da will ich mich nicht einmischen und so.
Ja, aber manchmal wäre sich frühzeitig einzumischen echt gut.
Besser,
also es ist ein Stück weit auch so ein bisschen Verantwortung für den Mitmenschen und das wird vielleicht auch dem einen oder anderen echt viel Leid ersparen.
Ich habe ja gehört, das hat ein Freund von mir, der hatte ein gebrochenes Herz.
Ja, das gibt's.
Der hatte Liebeskummer und dann hat er gesagt, er hatte das Broken Heart Syndrom.
Genau.
Das waren richtige schwere Herzschmerzen und Beklemmungen und so, oder?
Das ist, fühlt sich an wie eine Herzinfarktsymptomatik, ist auch eine Differentialdiagnose, wenn man diese Symptome hat, also wirklich Brustschmerzen, dieser Stein auf der Brust, das kann auch ausstrahlen in den linken Arm, also auch in die Schultern, in den Kiefer, also wirklich wie ein Herzinfarkt. Und das kann man im Endeffekt nur durch eine Herzkatheteruntersuchung dann ausschließen, ob das ein verstopftes Herzkranzgefäß ist oder ob es eben diese Bewegungsstörung vom Herzen ist. Und da ist ganz klar der Zusammenhang oft mit einschneidenden Ereignissen, also wirklich Liebeskummer, Trauer, der Verlust eines Menschen zum Beispiel, wenn ein Angehöriger verstorben ist. Das ist dann das Broken Heart Syndrom von Trauer. Es gibt aber auch tatsächlich das Happy Heart Syndrom. Wenn man vor lauter Begeisterung, klassischerweise Lottogewinne, so viel Stresshormone ausschüttet, dass das die gleichen Symptome machen kann. Also unser Herz ist unser Fühlorgan, ob happy, ob sad. Es schlägt sich nieder tatsächlich. Also im Lottogewinn ist auch nicht immer gut, wollte ich sagen damit.
Siehst du mal, es hat ein gewisses gesundheitliches Risiko.
Man sollte nicht Lotto spielen.
Spielst du Lotto?
Nein.
Ich auch nicht. Ich bin gern für mein Glück und auch für die Kohle irgendwie selbstverantwortlich. Also das ist jetzt natürlich bescheuert zu sagen, weil natürlich schon eine gute Möglichkeit, um viel an Geld zu kommen. Aber das wäre mir jetzt auch irgendwie zu.
Nee, ich finde, das ist so ein bisschen so wie Luftschlösser bauen. Also man verlässt sich auf was, wo man überhaupt keinen Einfluss drauf hat.
Das mag ich nicht.
Und ich finde, man kann doch irgendwie erstmal mal so im Kleinen anfangen und sagen, okay, was, bevor ich jetzt den großen Lotto gewinne, die ganze Zeit angucke und danach hasche, da gucke ich erstmal, was kann ich denn vielleicht.
Wie kann
so
ich denn meine Angehörigen beklauen, ja, zum Beispiel? Wie kann ich meinen Mann aus der Tasche
sein,
ziehen?
Ohne den Lotto gewinnen.
Oder ist Freunde ja so, beklauen.
Ja,
nein,
auf
aber du
gar
hast.
Keinen
ich
Fall.
Bin nicht der Typ, der gerne, und das finde ich auch bei dir toll, das merkt man dir ja sofort an. Du bist niemand, der sagt, ach, die anderen sollen es richten, nee, ich komme dann irgendwie dazu. Ich bin auch, wenn irgendwo gefragt wird, so, wir sind jetzt 5 Mädels und wir haben ein Auto, wer fährt das Auto? Ich bin immer die Erste, die sagt, ach, das mach lieber ich, weil erstens mal denke ich mir immer, komm, dann passiert's auch. Und
ich bin diejenige, die verteilt, wer fährt. Das ist ein bisschen berufsbedingt. Bei mir ist immer so, du das. Und bevor die sie widersprechen können, ist schon alles verteilt.
Ja, ja, klar.
Ich war auch immer die beim Kindergarten, das war lustig, dass meine Kinder im Kindergarten, kennst du das noch, wenn so komische Listen gemacht werden sollen für so Feste, so Kindergartenfeste?
Ja, wer was mitbringen soll.
Und man sitzt dann da und dann sitzen dann 30 Erwachsene und man merkt einfach nach 3 Minuten, wir kommen hier so nicht weiter.
Ja.
Dann war mir das irgendwie zu blöd und habe ich gesagt, so Leute, jetzt du den Nudelsalat, du den Vegetarischen, du das. Dann war die Liste in 90 Sekunden fertig und es gab auch keine Diskussion.
Nee.
Und die, die diskutieren wollten, haben sich nicht getraut.
Dir widerspricht man auch wirklich nicht. Aber das ist toll. Es gab doch immer im Kindergarten die eine, die gesagt hat, wir bringen zwei Zewa-Rollen mit oder so, wo man so dachte, ja, ja klar.
Tischdecken auch
ja, oder Tische oder Servietten. Wir haben doch ganz tolle Servietten mit Sonnenmotiven.
Mhm. Siehst du, ich war die, die immer 50 Brötchen mitgebracht hat, weil irgendwie da bin ich da hingefallen und ich hatte keine Vorbereitung.
Aber wie hast du das alles hingekriegt? Wie viele Kinder hast du?
Zwei. Also ich werde das ja auch mal wieder gefragt. Dann denke ich, weiß ich nicht, es ist einfach echt, man hat so eine Power, man zieht das durch.
Und man muss es einfach machen.
Man trotzt vor Energie und man macht es einfach. Und dann geht das so.
Ich sag den Frauen immer, mach's einfach. Und geh morgens in die Arbeit und sag einfach irgendwie, ich will das jetzt machen. Und wir müssen es organisieren, aber wir kriegen es auch irgendwo hin. Weil ich glaube, in dem Moment, wo man dann als Frau, wenn man gerne arbeiten möchte, aber sich nicht traut, es zu formulieren, wenn man dann zu Hause bleibt und sagt, ach, es wird schon und der irgendwann wird dann die Gerechtigkeit schon kommen und so, wird sie eben nicht. Ich glaube, man muss einfach losgehen und sagen, ich mach's jetzt. Ich gehe jetzt.
Man muss aber auch einfach auch an einigen Stellen schon sich überwinden, auch Diskussionen nicht aus dem Weg zu gehen. Ich hatte das mit dem Elterngeldamt. Ich wollte unbedingt Teilzeit arbeiten gehen, als meine Tochter geboren worden ist. Und weil ich merkte, man kommt in unserem Beruf aber auch raus, muss ich sagen. Also man muss irgendwie auch die Skills behalten.
Ja.
Nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, boah, nur Windeln, das ist nichts. Ich muss jetzt auch mal wieder zwischendurch was anderes machen, Teilzeit. Und dann war ich beim Elterngeldamt und habe denen erklärt, ich würde jetzt Teilzeit arbeiten. Da gab es noch nicht dieses Modell, dass man arbeiten gehen kann und Elterngeld kriegt.
Ja.
Und da hat die Frau dann zu mir gesagt, ob ich das wirklich machen würde. Ich hätte ja dann nur 50 Euro mehr im Monat, weil ich muss ja die Kita bezahlen. Mhm. Da habe ich gesagt, wissen Sie, aber die 50 Euro, die ich nur mehr habe im Endeffekt, darauf kommt es nicht an, aber ich investiere in meine Zukunft, weil ich habe schneller meinen Facharzt. Mein Kind ist irgendwann groß, aber ich kann da was machen. Hat die nicht verstanden.
Nee.
Hat die nicht verstanden. Aber das kann ich auch nur die Frauen motivieren. Macht das, aber, und ganz wichtig, wir Frauen gehen ja auch gerne mal über unsere Grenzen.
Ja.
Wir Frauen müssen auch unsere Grenzen lernen. Hart. Und das darf nicht erst kommen, wenn wir irgendwie alle im Burnout sind, weil wir Frauen ja im Endeffekt eigentlich eine Doppel- und Dreifachbelastung haben. Ne, durch die Kinder, durch den Job, durch den Haushalt, durch alles. Nichts gegen die Männer. Gibt auch ganz viele, die betätigen sich und tun ganz viel.
Ich helfe dir doch.
Ich helfe dir, genau. Nee, eben nicht. Du sollst mir nicht helfen, sollst es machen.
Verdammt nochmal. Das ist genauso deine Aufgabe wie meine. Ich habe mich oft den Satz sagen hören oder auch bei Freundinnen so, meinst du, man kann besser bügeln, nur weil man Brüste hat? Irgendwie so.
Also ich kann gar nicht bügeln.
Ja. Nee, ich trage die Klamotten einfach so eng, dass ich sie nicht bügeln muss, ehrlich gesagt.
Und das ist zum Beispiel was, das ist Zeitverschwendung. Das ist das, wenn mein Leben zu kurz für
Also bei mir wird die Bettwäsche, wenn ich jetzt wirklich keine Hilfe habe oder so, wird die über das Treppengeländer schön straff gezogen, drüber gehängt, weißt du? Und dann kann man die zusammenlegen, dann ist die 1A perfekt und das muss ausreichen.
Man muss einfach das Bett wild durchwühlen, dann fällt es auch nicht mehr auf, die Bettwäsche.
Warte, das muss ich kurz aufschreiben. Bett wild durchwühlen. Dann habe ich schon...
Das ist doch egal, ob die Bettwäsche gebügelt ist.
So, wir haben ein paar Fragen an dich, die von außen gestellt werden. Damit habe ich nichts zu tun. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal unterstreichen.
Ich muss aber auch nicht beantworten, ne?
Wie finden wir es eigentlich, Tiere zu vermenschlichen?
Also ich vermenschliche meine Pferde ja auch. Also das ist, die gehören ja zur Familie. Die denken wahrscheinlich auch manchmal, wenn ich denen so ein vom Pferd erzähle, im wahrsten Sinne des Wortes, was labert die mich jetzt voll.
Ja.
Aber ich glaube trotzdem, dass sie mich verstehen.
Dazu müssen wir jetzt noch einmal sagen, du bist wirklich pferdenah. Du hast sogar einen Instagram-Account, mit 3x4 Hufe.
3x4 Hufe. Alle pferdebegeisterten Menschen mögen mir bitte folgen. Es macht einfach Riesenspaß.
Das heißt, also das ist ja auch nochmal ein aufwendiges Hobby. Das ist ja also auch nicht so, ich spiele abends gerne mal noch ein bisschen Tischtennis im Garten, sondern ich meine zum Pferd fahren, das versorgen und dann sind sie auch gleich mehrere.
Ja.
3x4 Hufe. Also 3 Pferde.
3 und 1 ist aber jetzt gerade ein bisschen im Mutterschutz. Die kriegt einen Fohlen hoffentlich nächstes Jahr. Das ist mein größter Lebenstraum.
Nächstes Jahr? Wie lange tragen die denn?
11 Monate. Sie ist jetzt im 3. Monat und jetzt darf
nein,
sie brüten die
ganze Zeit. Ist das süß. Und also wusstest du, dass sie schwanger ist?
Ja, ich habe es doch machen lassen.
Ach so. Ich würde dir zutrauen, dass du es selbst gemacht hast.
Nein. Also das wird tatsächlich heute professionell von Tierärzten durchgeführt.
Ja.
Da habe ich auch sehr viel Diskussion gehabt über die sozialen Netzwerke von Menschen, die dann sagen, das sei nicht tiergerecht. Aber das ist so macht man das heutzutage.
Ja, also es will ja so eine Wunschschwangerschaft und man kann jetzt nicht der Natur da reinlaufen. Das muss ja auch ein bisschen ins Leben irgendwie reinpassen.
Ja, vor allem, die konnte jetzt nicht den Koffer packen und einfach auswandern und sich einen Kerl suchen. Also geht's ja auch nicht.
Und du hast einfach gesagt, du bist jetzt im gebärfähigen Alter, ich besorgt dir jemanden.
Ganz
und dann
genau.
Kam aber nur der Arzt mit der Spritze, gell?
Ja, der Arzt mit der Spritze. Aber der hat auf jeden Fall, glaube ich, den richtigen Hengst dann dafür eingespritzt.
Ja, das ist, finde ich, also eine Freundin von mir, die verkauft Pferdespürung.
Echt?
Finde ich wirklich so pervers. Die fährt dann immer mit so einem Riesen-Oschi, mit so einem, weiß ich nicht, so einem Glas oder was, gekühlt mit so Pferdesperma irgendwie zwischen Österreich und Deutschland irgendwie hin und her.
Also das ist ja so. Also ich habe meinen Pferdesperma, der Hengst steht in Mecklenburg-Vorpommern. Oh. Nee, in Brandenburg ist das Brandenburg.
Ach, Brandenburg.
Brandenburg, genau, eigentlich ganz um die Ecke.
Ja.
Und da kam das her. Den habe ich auch dann besucht übrigens.
Wollte also mal guckt wissen, man sich, aber gibt es da auch so einen Hengstkatalog vorher, wo man so sagt, wäre schon schön, wenn er irgendwie, wenn er lange Beine hätte oder schwarze Mähne oder...
Also man guckt ganz normal die Kriterien nach Größe, nach was kann der, ne? Ja. Kann der springen, kann der Dressur, kann der nur schön aussehen, hat der einen guten Charakter, was
und
auch
da
immer.
Und da gibt es Kataloge dafür. Das ist ja bei Männern leider ganz schlecht, dass da nichts katalogisiert ist im Vorfeld.
Ja,
dass man nicht den
besser.
Flyer dazu kriegt.
Manchmal wäre besser, was so eine Visitenkarte.
Würde er gern noch lernen und das kann er, weißt du,
gar,
so.
Kann er gar kann nicht, er gar kann nicht. Er Mathe nicht, kann er doch dafür was anderes und so. Ja. Wie ist so?
Kann das, er Mathe kann nicht, hier spricht das Ruhrgebiet. Kann er Mathe?
Kann er Mathe nicht.
Kann er nix? Ja, okay.
Also das wäre auch mal ganz gut, da gebe ich dir recht.
Okay, also dann hast du den ausgesucht. Dann künstliche Befruchtung, aber natürlich mit vollem Einverständnis der Mutter. Also
ja,
ich habe
das vorher mit meinem Pferd besprochen. Mhm. Und die hat mir auch ganz klar das Signal gegeben, dass die das jetzt möchte. Und wenn ich sie sehe, wie sie jetzt ist und da glücklich ihre Mutterschaft genieße, war das genau die richtige Entscheidung.
Aber richtest du schon das Kinderzimmer ein?
Ich würde lügen, wenn ich noch nicht nach Fohlenhalfter geguckt habe.
Was kann man denn? Da kann man sich ja nicht so austoben wie bei einem Kind, oder?
Lohnt es sich,
eine kleine, süße, rosa eine Kommode anzuschaffen oder sowas?
Immer, grundsätzlich.
Also was kauft man für ein kleines Pferd? Also auch für mich wichtig jetzt, wenn ich dir was schenken möchte zur Geburt. Was kauft man da?
Ja, auf jeden Fall mal ein kleines Fohlenhalfterchen. Also, mit Namen drauf oder so ein Fohlengeschirr oder so eine kleine Decke oder sowas. Also da gibt es schon ganz tolle Sachen. Mein Mann hat mich übrigens interessanterweise gefragt, werden wir jetzt Großeltern oder werden wir Eltern? Ich habe auch gesagt,
Ich finde auch. Also Eltern, da würde ich mir jetzt ein bisschen Sorgen machen wegen des Pferdespermas.
Ich werde die Tante. Ich werde die Tante.
Genau. Nein, ihr seid Großeltern.
Jetzt klingt man so alt. Ich werde Tante, finde ich ganz gut. Dann kann man es auch verwöhnen, ohne dass man schlechtes Gewissen
Tante
hat.
Tante Caro.
Ja.
Ja, stimmt. Aber es, anders als bei der Tante geht es ja nicht abends weg und wohnt dann wieder bei den Eltern, sondern bleibt ja bei dir. Warst du immer schon so ein Pferdemädchen?
Ja, ich war immer schon ein Pferdemädchen und ich habe immer davon geträumt. Ich war immer auf dem Ponyhof, habe dort Ferien gemacht, habe jetzt leider von zu Hause aus, weil meine Eltern so gar nichts mit Pferden am Hut hatten und mich da auch supportet haben, was Ponyhof anging, aber nicht so mit Reitunterricht. Und ich habe aber immer da gestanden und habe den Menschen mit ihren Privatpferden zugeguckt, habe die bewundert. Habe mich gefreut, wenn ich mal ins Trocken führen durfte und habe mir immer geschworen, wenn ich mal irgendwann Geld verdiene und einen echten Job habe, dann, was auch immer der Job ist, wusste ich noch gar nicht, aber dann kaufe ich mir von meinem ersten Geld ein Pferd. Das habe ich auch gemacht.
Aber
27 Jahre später.
Naja, gut. Aber hast du dann auch lernen müssen, dass das wirklich eine große Aufgabe ist? Weil ein Pferd macht mir wirklich, also es ringt mir Respekt ab, sich darum zu kümmern.
Ja, man fragt sich, es ist genauso wie mit Kindern, man fragt sich, was habe ich eigentlich vorher mit der ganzen Zeit gemacht, die ich jetzt
im Stall verbringe.
Also vorher weiß ich das, da habe ich mich um die Kinder gekümmert, als sie noch ganz klein waren, das ist ungefähr der gleiche Zeitaufwand. Aber es ist natürlich auch so ein Ort und ich finde, das braucht jeder. Jeder braucht so seinen eigenen Happy Place und muss für sich überlegen, was ist der Ort, was ist die Umgebung, die mich glücklich macht, wo ich Kraft tanke. Und das kann ich mir vorstellen, dass es von außen mal aussieht, boah, das ist so viel Arbeit und so viel Zeit und alles. Ja, aber das ist mein Happy Place. Und wenn ich mein Mann sagt immer schon, Schatz, fahr doch mal zum Stall.
Oh, dann weißt du schon, was Sache ist.
Das ist einfach, da kommt man entspannt zurück.
Aber bist du denn jetzt nur eine gute Pferdemutter oder bist du auch eine saugute Reiterin?
Also ich glaube, saugut.
Sitzt du da jemals drauf?
Ja, ständig.
Ach so,
also ich bin ja auch sehr ehrgeizig.
Es wirkt jetzt so, als würdest du die einfach nur...
Nein. Ich habe mir ja einen großen Traum erfüllt. Ich habe mir ja noch vor ungefähr einem Jahr, habe ich mir ein Jungpferd gekauft. Und
den reitest du jetzt zu?
Ja, wir springen jetzt. Nein, wir haben jetzt, also ich habe jetzt mit dem Springen angefangen, Ü40. Es ist nie zu spät, auch hohe Hindernisse noch im späten Leben zu überwinden.
Ist da ein Gewicht ein Thema beim Springen?
Also ich wollte die anderen Waffen eigentlich noch essen.
Na, aber ich meine nur, also da tut mir das ja immer wahnsinnig leid, wenn da so, wobei die guten Reiter, auch die Springreiter, die waren schlank natürlich, aber die sind jetzt nicht unbedingt total klein. Hier, wie heißt denn der, gab es so einen tollen...
Also Markus Ening zum Beispiel ist eher klein und zierlich, aber wenn du jetzt die anderen anguckst...
Von früher,
nicht.
Also nicht Schockemühle, aber da gab es so einen anderen. Aber das
Roger Whittaker. Zum Beispiel.
Roger Whittaker, hieß der so?
Ja, gibt's noch. Der springt ja auch noch.
Ach,
oder der Sohn springt hier. Also ich glaube nicht, dass mein Kasi jetzt Probleme hat mit meinem Gewicht. Ansonsten muss ich jetzt leider auf die Waffel verzichten. Jetzt machen wir kein schlechtes Gewissen. Ich esse jetzt aus
Prinzip
noch
ein sicher
Stück.
Komm, ein letztes Stück und dann denk an Kasi und seinen Rücken und alles.
Nein, aber das ist ja gut trainiertes Pferd und ich fange jetzt an zu springen und wir haben uns schon echt Erfolge erarbeitet und ich freue mich darauf.
Und jetzt
alles,
ist ja aber, das, also das ist das eine ist jetzt schwanger, das andere kann springen und was kann das dritte Pferd?
Dressur.
Ach, das machst du, bist ja krass, du bist ja fast wie Sonja Zietlow, die ist ja auch so, weißt du?
Alles.
Die ist ja auch so hinterher und die kann auch dann reiten und dann wird sie gleich Reitmeisterin und dann spielt sie Golf und dann wird sie Golfmeisterin und so.
So bin ich auch, aber mein Ziel ist jetzt gar nicht, dass ich bin sehr ehrgeizig,
ja.
Aber mein Ziel ist jetzt gar nicht, dass ich da groß irgendwie alles abräume, sondern mein Ziel ist, dass ich mich verbessere und das Pferd sich auch verbessert, dass man gemeinsam also zusammen lernt. Mhm. Ich habe zwei Jungpferde, das macht unheimlich viel Spaß. Ich habe natürlich Profis an der Seite, das möchte ich auch sagen. Ich bin jetzt hier nicht, mache jetzt nicht alles allein, auch wenn ich auf meinem Instagram mal die Pferdeprofiin bin.
Ja.
Und alles natürlich kann. Aber das stimmt nicht. Also man braucht Profis an der Seite.
Ich habe nichts mit Pferden am Hut. Ich war nie ein Pferdemädchen und habe dann auch meine Kinder von Pferden ferngehalten, weil ich es mir so stressig vorstellte, immer irgendwo hinfahren zu müssen, weißt du? Dann habe ich einfach gedacht, das packe ich nicht noch, dreimal die Woche irgendwo 80 Kilometer in so einen Stall zu fahren.
Aber ich sag dir was über Pferdemädchen. Das klingt immer so ein bisschen abwertend, ne?
Nee, ich finde es toll.
Nein, aber genau, weil eigentlich ist es so, also wenn ich mir jetzt überlege, wenn du jetzt jung bist, du verbringst deine Zeit nicht mit Quatsch, du bist mit einem Tier, du hast Verantwortung.
Kannst
du bist
kein Telefon in der Hand halten,
genau,
wenn du reitest.
Du bist bei Wind und Wetter da,
ja.
Du kümmerst dich, du hast eine Beschäftigung, du hast, sag mal so salopp, keinen Kopf für Quatsch zu machen.
Mm-mm.
Ne? Und du lernst Verantwortung von klein an. Und
ich muss telefonieren. Ich rufe Melty jetzt im Reitstall. Ich muss los.
Ist auch immer schön für Männer. Es gibt viel mehr Frauen, die reiten. Da ist also die potenzielle Partnerinnenwahl unerschöpflich.
Ah.
Aber die Männer sind natürlich
heiß begehrt.
Mein Mann
macht immer noch Töpfer-Workshops,
nein,
einfach um Frauen kennenzulernen.
Froh, weißt du?
Da ist er total hinterher.
Also da ist aber die Quote nicht so gut wie beim Reiten. Sei froh, dass der Töpfer
hat. Willst du auch nicht so eine frustrierte Alte haben, die dann in der Töpferscheibe sitzt?
Nee,
und
nee,
irgendwie,
nee,
weißt
nee,
du, willst du lieber so eine sportliche mit so ein bisschen dicken, kräftigen Schenkeln?
Richtig. Die
aber eine mit kräftigen Schenkeln hat er schon, der würde sich vielleicht doch mal.
Ich glaube, der möchte gar keine andere.
Schön,
dass begrüß mal deinen Mann an dieser Stelle.
Ja, das
ich
liebt
bring sie nicht
er.
Auf komische
er kann
Gedanken.
Gar nicht oft genug in meinen Sendungen vorkommen.
Lieber noch ein Stück Waffel.
Wir spielen ein Spiel und das hat schon einen Titel, den ich liebe. Liebe Caro, liebe Barbara, wir waren mal wieder ganz kreativ und deshalb spielt ihr heute Doktorspiele.
Oh.
Wir haben nämlich auf Zettel verschiedene Fachärzte geschrieben. Bitte zieht abwechselnd einen Zettel und bewertet den Arzt in puncto Sexiness. Wir hätten gerne die Pro und Kontras. Wir dürfen hier nämlich Männer frei beurteilen. Viel Spaß, die sich schon mal frei machen, die Redaktion.
Oh Gott, jetzt bin ich aber gespannt. Das darf natürlich Ihnen ungerade fallen, ne?
Jetzt pass auf, hier sind
Fängst
Zettel,
du
hast auch welche. Na, zieh du mal.
Chirurg.
Bist du Chirurg?
Nee,
bist
ich bin Anästhesistin.
Ah, ja,
das
okay.
Muss ich dazu sagen. Also wenn du das jetzt gezogen hättest, hättest du gesagt, boah, sexy.
Ja, aber ich finde alles
der
geil.
Der schneidet diese Leute auf.
Ich finde ja alles geil.
Jetzt bin ich natürlich, darf das sagen.
Du weißt
weil ich
es,
war
du weißt
die,
mehr.
Ich war die hinter dem Tuch, weißt du? Also ich habe mal gesagt, Kopf-Blutschranke. Ich war der Kopf und die schneiden da rum. Und das ist so ein bisschen so eine Hassliebe zwischen Chirurgen und Anästhesisten. Eigentlich lieben wir uns, aber wir müssen uns im OP so ein bisschen dissen. Deswegen sind für mich Chirurgen an dieser Stelle
Sexiness
nicht
gleich
sexy.
Null. Nee.
Ja. Nee, es ist mehr so der Sparringspartner. Die sind nicht sexy.
Gibt's noch...
Außer bei Grey's Anatomy. Das war ja eigentlich der Grund, warum ich Medizin studiert habe, weil ich gedacht habe, alle Unfallchirurgen sehen so aus, tun sie aber nicht.
Darf ich dir kurz sagen, wie heißt der Typ? Ich vergesse immer seinen Namen.
McSexy und McDreamy.
McDreamy.
Nee, ich war McSexy-Abteilung.
Also den McDreamy habe ich mal kennengelernt.
Patrick Dempsey.
Das ist ja, wirklich... Gut. Also sowas für ein gut aussehend, das gibt es nicht.
Ja, das glaube ich. Der hätte auch das Töpfern angefangen wahrscheinlich.
Ah, für den hätte ich alles, also hätte ich mir alle Knochen. Was hat der nochmal gemacht? Chirurgie?
Der war Chirurg.
Hätte ich mir doch alle Knochen gebrochen. Es muss doch irgendwie gehen. Immer.
Aber der war, glaube ich, allgemein Chirurg war der. Nee, der war Neurochirurg, Hirnchirurg.
Oh, aber am Kopf will ich nicht, nee. Der soll unten irgendwas machen.
Urologe.
Das ist auch wieder doof. Ich finde, es muss in der... Ja, wobei, nee. Nee, dann lieber Masseur oder so. Weil ich will eigentlich... Weißt du, was mein Krisenproblem ist? Einmal ganz kurz. Ich bin tierisch gesund, ja? Ich habe eine Konstitution wie ein Pferd. Also ich habe nie was.
Und das, wo du den ganzen Tag Waffeln isst hier beim Podcast.
Und entschuldige mal bitte. Du isst den ganzen Tag Waffeln. Ich habe noch nicht eine einzige Sache habe ich hier angerührt. Ich komme gar nicht dazu. Ich muss mich konzentrieren bei dir. Du bist eine studierte Frau. Das habe ich hier auch nicht immer. Sonst sitzen hier irgendwelche Seriendarsteller, verstehst du? Da kann ich locker lassen.
Wir können andere Sachen.
Na, bei dir muss ich hier richtig mal die Zügel in der Hand halten.
So.
Also, was wollte ich sagen? Wo war ich stehen geblieben?
Sexiness.
Ah, ich bin so gesund. So, jetzt pass auf. Wenn ich mal zum Arzt gehe, ja, mit irgendeiner Beschwerde, was ungefähr alle 8 Jahre mal vorkommt, dann bin ich die ganze Zeit damit beschäftigt, dem Arzt zu sagen, dass es eigentlich gar nicht schlimm ist und dass es morgen wahrscheinlich wieder weg ist. Und dann gehe ich raus und dann denke ich mir, ja, scheiße, Jetzt tut's aber ja, weißt du, wenn du da mal Kreuzweh hast oder irgendwie so, tut ja immer noch weh, aber ich habe dem jetzt die ganze Zeit erzählt, dass ich super sportlich bin und die ganze Zeit Bauchübungen mache.
Und Selbstbescheiß. So. Ja, ne? Das sind wir Menschen aber alle. Deswegen sage ich grundsätzlich auch den Patienten, ich merke das ja auch, wenn die mir Stories erzählen, sage ich mal, Leute, ich bin nicht die Sittenpolizei, mir ist es auch egal. Ich brauche aber die Wahrheit, weil ich möchte jetzt ihnen gern helfen. Wenn sie mir mal sagen, sie haben nichts, dann weiß ich nicht, warum sie hier sind.
So genau so ein Fall bin ich.
Ja.
So, jetzt zieh ich.
Also du hättest, also wir einigen uns, du hättest sexy gesagt und ich sag, nee.
Chirurg ist schon sexy. Ich finde überhaupt, also Medizinstudium reicht bei mir schon.
Ehrlich?
Ja, bei mir reicht schon weiße Kleidung eigentlich.
Das habe ich letztens zu meinem Trainer gesagt, zu meinem Springtrainer, der kam vom Turnier in weißer Reitung. Und ich dachte, das ist ja auch schön.
Das ist aber mal schön.
Ja, also weiß.
Dermatologe, nee.
Nee.
Null.
Nee.
Sexiness gleich also, minus
nee,
10.
Nee,
wirklich.
Nee, nee.
Das ist ja auch Haut- und Geschlechtskrankheiten sind ja immer zusammen, weißt du?
Ja.
Und dann finde ich ehrlich gesagt, dass der den ganzen Tag so eine Mischung aus Neurodermitis und Blumenkohlpümmel irgendwie behandelt, ist für mich nicht.
Nee, das ist auch so eine eigene, das ist auch, kann ich jetzt aus der Erfahrung der Kollegen sagen, die Dermatologen sind. Die grüße ich übrigens an der Stelle alle. Ich habe auch Freundinnen, die Dermatologinnen sind, aber das ist so ein eigener Schlag.
Da fehlt mir so ein bisschen so,
also die meisten gehen ja auch so in diese Schönheitsgeschichte und so.
Klar.
Das hat für mich immer so ein bisschen was Elitäres und nicht so die im Dreck wühlen, so wie wir. Wir sind ja die im Dreck wühlen im Endeffekt. Deswegen, nee, also da brauche ich dann auch keinen mit gestärktem Kittel. Obwohl das natürlich jetzt sehr plakativ ist. Ne? Es gibt natürlich auch Dermatologen, die operieren und wo das anders ist und so, aber du weißt, was ich meine.
Aber es stimmt, es geht mehr in diese Richtung gesunde Haut und Dings und dann kann man da was auftragen und dann kann das so. Und,
wobei ich jetzt an der Stelle einmal ganz klar eine Sache sagen möchte. Ein Dermatologe, ne, ist jemand, der einen Facharzt gemacht hat. Es gibt ja auch Leute in sozialen Netzwerken, die nennen sich Doktor, die haben noch nicht mal einen Facharzt und fangen an, irgendwelche Sachen zu spritzen. Also ist noch was ganz anderes. Also
so.
Von da an, ja, liebe Dermatologen, danke, dass es euch gibt.
Super. Aber wir wollen nicht mit euch schlafen. Zieh bitte.
Aber ihr dürft das danach behandeln, was wir danach haben.
Ja, genau. So. Wir sehen uns wieder.
So, das ist natürlich jetzt, also jetzt kommen die Anästhesisten. Also da muss ich natürlich sagen, da bin ich ja rein verliebt.
Jemand, der einen ins Koma spritzt.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch ein Schlagmensch.
Mhm.
Und die finde ich weiß gar nicht, ob ich das als sexy sagen würde. Nicht unbedingt sexy. Das sind jetzt nicht die Typen, wenn die so reinkommen, dass die sexy sind, aber das sind intelligente, charmante, Notfallmenschen, die wissen, was im Notfall zu tun ist, sind entscheidungsfreudig.
Ja.
Da stehe ich drauf.
Stehe ich auch drauf. Und was ich auch toll finde, ist, die sind ja die Entscheider über Schlaf und Wach.
Die sind auch ganz ruhige Typen.
Die sind ganz ruhig und die sagen dir, ich mach das jetzt. Wenn der nicht kommt, kann der andere ja gar nicht erst anfangen. Also sie sind ja die Grundlage von allem.
So, und das ist ja das, was viele vergessen, ne? Dass wir ja nicht nur so Doku spielen, daneben sitzen, sondern wir sorgen ja dafür, dass alles läuft und dass man
und
auch
dass
gesund
so
wieder aufwacht
genau.
Und dass es so bleibt. Deswegen, ich finde schon, wenn dann so die beruhigende Stimme kommt, denken Sie sich einen schönen Traum aus. Und wenn wir uns gleich wiedersehen.
Es gab nichts Schöneres in meinem Leben, ehrlich gesagt. Unter meinen Top 10 Erlebnissen war die Darmspiegelung mit Propofol.
Ich habe schon mehrfach gehört.
Im Ernst, die man da so weg und dann wenn dann es gibt ja immer noch so viele Leute. Ja, also nee, Darmspiegelung, das finde ich ein bisschen, bist du bekloppt? Du bringst dich um die beste Erfahrung. Propofol, einmal einatmen, einmal ausatmen und man schlummert auf so eine Art und Weise weg, es ist ein Traum. Und
man wird auch euphorisiert, wieder wach.
Ja.
Das ist ja auch tatsächlich etwas, was bei Herren auch mal ganz gerne zu einem Ständer führt. Das ist einfach so, das macht schöne Träume, es macht eine Erektion, die werden dann sehr euphorisiert.
Ach, das
ist interessant. Anträge im Aufwachraum gekriegt von verheirateten Männern.
Propofol, ist das ohne Rezept in der Apotheke?
Nein. Und das wissen wir auch, dass das schiefgegangen ist bei Michael Jackson. Also von da, das ist unter ärztlicher Aufsicht anzuwenden.
Wenn Erektionen nur noch mit Propofol gehen, dann ist es nein.
Dann schläft er ja auch. Das macht ja irgendwie auch keinen Spaß.
Das wäre mir wurscht.
Oh Gott, entschuldige.
Das war der Podcast, den viele Leute hören, ne? Nein, das hört kein Mensch.
Nein, aber das Ding ist tatsächlich, dass, weil du das gerade gesagt hast mit der Darmspülung, ganz wichtig zu wissen, erstmal, du hast ein schönes Erlebnis gehabt durch das Medikament, was dich ja schön sanft einschlafen lässt, aber wir können auch ganz viele Darmkrebsfälle verhindern. Von da an, wenn ihr es euch schönreden könnt, wie Barbara es gesagt hat, dass ihr einfach ein schönes Schlaferlebnis habt, dann redet es euch so. Ich sage auch, ganz wichtig, Darmspiegelung ab 50 ist Pflicht, weil wir können ganz viele Darmkrebs verhindern.
Also ich fand's
mit einem schönen Erlebnis, mit einem
Erlebnis.
Netten Kollegen.
Und jetzt nochmal ganz kurz zum Thema Anästhesist, der du ja auch bist. Wie wichtig ist die korrekte Kiloangabe bei der Aufklärung?
Sorge.
Ich frag für eine Freundin.
Ja, war mir klar. Ich habe auch schon ganz viele deiner Freundinnen narkotisiert. Sag mal so, wir sind ziemlich gut im Schätzen.
Das ist so lustig wie beim Skifahren. fahren. So, und jetzt reicht die noch ihr Gewicht. Weißt du, wenn die Bindung einstellen. 60 Kilo. Mein Gewicht. Und dann wird es so über den Tresen so rüber. Schreiben Sie mal 70.
62. Ja. Nein, da sind wir ziemlich gut drin. Also das lernen wir auch mit der Praxis. Wir fragen kaum noch. Wir sagen, sie wiegen ja ungefähr 82. Und dann kommt immer so, woher wissen Sie das? Diagnose. Da könnt ihr uns schon vertrauen. Also im Endeffekt, ob ihr jetzt 70 sagt oder 75 oder 85, also ihr schlaft.
Das ist dann egal, wir schlafen. Ja. Neurologe.
Gibt es schon sexy Neurologen, kenne ich auch.
Ja. Ist mir zu, ich mag es lieber ein bisschen.
Ich mag es ein bisschen bodenständiger, mit Kaffums. Ja, es fehlt mir auch der Kaffums, muss ich auch sagen. Also da lieber der Unfallchirurg, auch wenn er Chirurg ist.
Wann kommt denn jetzt mal der Unfallchirurg?
Wer kommt jetzt? Pass auf. Oh nee, jetzt kommt der Kieferorthopäde.
Also
da muss ich auch sagen, Freunde, grüße alle Kieferorthopäden, schön, dass es euch gibt, aber sexy finde ich nicht.
Und das Schlimmste ist, wenn man da liegt mit diesem aufgerissenen Maul und dann, dass die einem nie die Mundwinkel so ein bisschen mit so Vaseline irgendwie machen. Ich meine, dann liegt man da, dir wird die ganze Zeit mit diesem Schlauch da die Luft in den Mund geblasen und ich denke mir immer, können wir das bitte einmal mit den ganzen Lippen reißen und alles.
Nee, also ich finde auch, sexy ist was anderes.
Aber ich habe sehr gute Zähne, aber letztens, ich hatte es noch für eine Haselnuss gehalten, aber es ist mir doch ein relativ großes Stück meines Backenzahns rausgebrochen. Und da habe ich mich kurz gefragt, ist das jetzt schon der Anfang vom Ende, weißt du? Dass man schon so zahnmäßig anfängt, so leicht zu zerbröseln. Und dass du dann zum Arzt gehst und sagst, stell dich mal vor, bei mir ist ein Stück Zahn rausgebrochen. Und dann sagen die sowas wie, ja, das ist ganz normal in ihrem Alter, weißt du? Dass man jetzt so bricht, die Knochen brechen und so solche Sachen.
Okay. Das hoffen wir, dass das noch ein bisschen bei dir dauert, weil du hast ja gesagt, du bist von Hause aus eher sehr gesund.
Bin total gesund. HNO-Arzt, nee.
Nee, auch nicht.
Wollen wir nicht.
Aber, nee, wollen wir nicht. Komm, mach mal. Was gucken, was hier noch drin ist?
Allergologe. Oh, nee, ich muss immer niesen. Oh, nee, ja, komm. Das kenne ich.
Nein. Gynäkologe, nee, sexy ist das auch nicht, weil das, nee, da, ich möchte auch, ich, nee, da muss ich aber auch dazu sagen, ich möchte keinen Gynäkologen, der sexy ist, weil der soll ja auch, sagen wir mal, meinen Intimbereich untersuchen, meine Geschlechtsorgane unterhalb der Gürtellinie. Und das würde, glaube ich, das Patientin-Arzt-Verhältnis stören, wenn er sehr sexy wäre. Deswegen, ich kann aber auch verstehen, wenn viele sagen, sie gehen lieber zu einer Frau, also Frauen. Männer haben das Problem nicht, die gehen auch gerne zu einer Urologin. Aber ich habe jetzt gerade, apropos Urologin, also da muss ich sagen, Urologen sind sexy.
Ach ja?
Ja. Urologen, das muss ich sagen, also das ist jetzt eine, da denken wahrscheinlich jetzt alle, was ist mit der los? Aber ich kenne wirklich viele Urologen und das ist auch ein gewisser Schlag Mensch. Du musst nämlich, wenn du Urologe bist, richtig eine coole Haut sein.
Ja.
Du musst viel abkönnen.
Warum?
Naja, du siehst halt auch viel, ne?
Naja, klar.
Und du operierst und du siehst viel und du bist Kummer gewohnt.
Mhm. Und das ist ja
du bist einfach eine coole Haut. Und ich finde Urologen toll.
Ich finde überhaupt die sind so pragmatisch. Urologe, da kommst du ja auch nicht richtig bei. Also ich finde, mich nervt schon die Vorstellung, du fummelst durch so kleine Löcher.
Deswegen
da
nehmen die immer
da
große Schläuche. Die sind pragmatisch, die fummeln nicht durch kleine Löcher. Die nehmen immer große Schläuche und die sind pragmatisch, die mag ich. Ich weiß noch, wenn du irgendwie Urologen angerufen hast zum Konsil, die schluffen zwar mal rüber, aber die haben immer pragmatische Ansätze. Richtige Kliniker und ich mag Urologen. Ein Hoch auf alle Urologen. Es gibt viel zu wenig.
Viel zu selten beim Urologen, merke ich jetzt gerade.
Naja, und Radiologen, also die sind ja insofern schon sexy, weil die sich nicht dreckig machen.
Ja, also das finde ich ist so auch so ein bisschen, dass man immer so denkt, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Und dann dafür rechnen sie, also der drückt ja einmal auf den Knopf, ja? Also ich spann dich im MRT ein und dann drückt er einmal, geht er ins andere Zimmer, weißt du gar nicht, was er genau macht, der Brotzeit oder was? Dann drückt irgendeiner auf den Knopf und hinterher kommt die Rechnung über 700 Euro, denke ich mir.
Deswegen
finde
ich, das sind auf jeden Fall, ob es die sexysten sind, weiß ich nicht, aber es sind die Schlausten.
Wieso?
Ja, weil die...
Ach so, weil sie wenig arbeiten.
Ja, nein, nicht, dass sie wenig arbeiten, aber die haben einen sehr sauberen Job.
Ja, stimmt.
Und die haben wirklich auch sehr schöne Dienstzeiten, die können remote arbeiten, zum Großteil. Es gibt ja auch interventionelle Radiologen, also die jetzt was irgendwo reinstechen, was auflösen. Also Radiologie ist nicht nur vom Bildschirm, das denken ja auch viele.
Ja.
Aber wenn du diese, sagen wir mal, diese Sachen, die machst du ja nicht nachts, ne? Aber du kannst halt nachts von zu Hause den Rechner anmachen. Wenn ich dann so auf der Intensivstation irgendwie Notfall-CT gefahren habe, dann hat der Radiologe sitzt zu Hause an seinem Rechner.
Und hat die Diagnose gestellt.
Hat die Diagnose dann quasi gesehen und dann sage ich, schön, ich sitze hier im Krankenhaus, fahre das dritte Mal zum CT heute Nacht und ich wünsche dir noch ruhigsam Schlaf und dann mach den Rechner aus und geh ins Bett. Und habe ich gedacht, irgendwas habe ich doch falsch gemacht. Also das sind Schlaue, die sind gut, die mag ich. Radiologen sind clever.
Ich habe so viel gelernt. Und dann haben wir noch den Orthopäden. Finde ich eigentlich auch ganz gut.
Die sind auch gut.
Also bei Orthopäden
das sind meist so Sportler.
Ja, ja.
Die sind selber Leistungssportler gewesen.
Und da werde ich ja nicht müde auch zu erwähnen, dass ich sehr viel Sport mache. Obwohl die mich dann immer so ein bisschen verständnislos angucken, als wollten sie sagen.
Welchen?
Ach echt?
Welchen? Schach ist kein Sport. Töpfern ist auch kein Sport.
Während die Schulter und so, dann sagt man, ja, ich mache eigentlich schon sehr viel und so. Und eigentlich ist auch, wenn ich spüre schon, es wird schon eigentlich schon besser und so.
Nee, Orthopäden sind cool.
Das finde ich auch.
Mag ich auch. Habe ich immer gerne Narkose gemacht, auch bei den Orthopäden im Saal. Da war die Stimmung immer gut.
Immer gut, oder? Guck mal, du siehst das halt nochmal aus einem ganz anderen. Wenn Doc Caro zu Gast ist, da sieht man die medizinische Welt nochmal ganz anders. Du hast jetzt schon das passende T-Shirt zum nächsten halben Jahr an. Lebe jetzt heißt es und es ist deine Tour. Du gehst tatsächlich mit dem Programm auf Tour und ich habe auf deinem Instagram-Account gesehen, das verdient den Namen Tour. Also das sind ja,
ja, also ich
x Termine.
Ich freue mich total darüber. Also Lebe jetzt ist ja mein Lebensmotto. Das ist ja wirklich was. Also ich habe ja mein Lebensmotto zum Tourmotto erklärt. Mhm. Und das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass ich durch meinen Beruf sehr viel Dinge gesehen habe, die mir gezeigt haben, dass wir Dinge nicht auf morgen verschieben sollen, sondern wirklich jetzt machen, weil wir nie wissen, wann es vorbei ist, wann wir es vielleicht nicht mehr können, weil wir alle auch Opfer werden können von Ereignissen, Unfällen oder ja. Notfall sein können. Und das hat mir sehr geholfen. Ich habe sehr viele Dinge in meinem Leben umgekrempelt und geändert, einfach weil ich gesagt habe, ich muss Dinge jetzt machen. Ich verschiebe das nicht mehr. Und jetzt darf ich das Ganze auf die Bühne bringen. Ich habe ja schon, ich möchte sagen, ja, sehr viel Bühnenerfahrung. Ich bin mit meinen Büchern auf Tour gewesen, habe Lesungen gemacht. Das war hinter mehr so ein Stand-Up-Programm statt Lesung. Ich habe weniger gelesen und mehr geredet.
Aber das ist ja auch toll, wenn man so frei ist dann irgendwann.
Ja, ich habe einfach unterhalten.
Also Fragen stellen lassen wahrscheinlich,
auch
oder?
Auch dürfen die Leute auch. Es ist der eine oder andere mal umgefallen. Ich wurde auch noch tätig in meinen Veranstaltungen. Oh. Also es ist alles immer irgendwie da gewesen. Und ich habe auch schon mal 4 Stunden gespielt, weil ich irgendwie so einen Spaß hatte am Publikum.
Man erzählt ja auch so gern. Das kann ich total nachvollziehen.
Anekdoten, ne? Hm? Und jetzt habe ich gedacht, das muss man doch jetzt mal in eine Form bringen, dass das über Themen, die mir am Herzen sind, geht. Und dass die Menschen einfach gesünder und glücklicher und nachdenklich, aber fröhlich nach Hause gehen. Mhm. Und und Lachen ist ja gesund, bekanntlich. Und dafür möchte ich sorgen. Und deswegen freue ich mich total, dass ich auf Tour gehe.
Ja, das ist fantastisch. Ja. Hast du dir dann schon Sachen überlegt? Also im Promotext steht, ja, brauchen wir wirklich eine Gallenblase? Ist Zucker wirklich so ungesund? Warum brauchen wir 7 Meter Darm? Sind das eben so interessante Fragen? Also ich finde es ja schon toll, weil man redet ja überall mit, aber so richtig wissen tut man ja nichts als normaler Mensch.
Also erstmal geht es an vielen Stellen darum, so Mythen aufzuklären. Da habe ich ja auch schon mal in meinem Buch Bleibt das Herz stehen, wenn man nie's gesagt, die Fragen, die mir Follower gestellt haben, die habe ich einfach mal beantwortet. Mhm. Also kann ich jetzt Kirschen essen mit Wasser und kriege Bauchschmerzen? Solche Sachen. Aber vor allen Dingen habe ich gesagt, ich möchte Fragen beantworten, die man sich so stellt oder eben nicht stellt, aber die, wenn man sie dann gefragt wird, denkt, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Und vor allen Dingen, die so auch lebensnah und lebensbejahend sind. Und es geht sehr viel um, ich sag's mal, Herz und Hirn. Also okay. Man weiß hinterher, man kennt sein Herz besser. Man macht sich über Gedanken, was macht mich glücklich, was kann ich für mich im Leben vielleicht ändern, wie wichtig ist mein Hirn, wie wichtig ist vielleicht Partnerschaft für ein glückliches Leben und so weiter.
Und Liebe und Zärtlichkeit und Umarmung.
Und Sex.
Weil
Sex ist total gesund, wird oft unterschätzt.
Ja, aber nur wenn beide gleichermaßen, sag ich mal, einbezogen werden, glaube ich. Also das bloße Rumliegen, liebe Männer.
Also eigentlich
auch wenn die Frau unter euch nur liegt und keinerlei Regung zeigt, ist es nicht so, dass ihr ihr gesundheitlich wahnsinnigen großen Gefallen tut.
Nein, wir reden von dem Feuerwerk.
Ja.
Von den durchwühlten Betten, wo man nicht mangeln muss.
Richtig. Jetzt pass auf. Eine letzte Frage noch oder ein letzter Fragenkomplex. Wird es denn so sein, dass du der Medizin treu bleibst? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel mal alle Köche anschauen, ja, oder alle, die früher mal was ursprünglich anderes gemacht haben, viele gehen ja dann von ihrem Kernprojekt irgendwann mal weg und sagen, ach, Fernsehen ist so toll, ich moderiere jetzt Quizshows oder irgendwie so. Besteht da die Gefahr, dass du dich irgendwann von der Medizin abwendest?
Also hab ja auch in meinem Leben gelernt, sag niemals nie, ne? Mhm. Also, weil wenn man irgendwo was sagt, dann wird das ja sofort, da hast du aber gesagt, das.
Ja.
Zum Zeitpunkt jetzt ist ja für mich alles das, was ich mache, auf Basis der Medizin.
Also Grundlage,
ja. Genau, ich wäre ja gar nicht, ich würde ja jetzt nicht eine Tour über den Körper machen, ich würde jetzt nicht mit dir hier sitzen, ich hätte keine eigene Sendung irgendwie, wo ich dokumentarisch begleitet werde in meinem Alltag, wenn ich nicht aus der Medizin komme oder käme. Und ich glaube, das ist einer meiner ganz großen Vorteile, dass ich eine Basis habe, auf der alles so ist. Also ich bin ja jetzt kein Entertainer sozusagen, der aus dem Nichts mit irgendwie gesagt hat, ich entertain jetzt die Leute und ich wechsle jetzt immer das Thema, sondern ich komme ja aus der Notaufnahme. Und das, was ich mache und weiß, das sind ja Geschichten, die Menschen mir jetzt so mitgeteilt haben, die ich gelernt habe. Ich glaube einfach, dass zum Beispiel der Bereich, den ich mache, also die Notfallmedizin, sehr schwer ist, das bis zur Rente durchzuziehen. Das hat jetzt aber nicht nur was mit mir zu tun. Das ist einfach ein Job mit dem Schichtdienst, mit den unterschiedlichen Wechselschichten, mit dem
Stresslevel. Machst du das alles noch oder sagst du dann im Freunde, ich war gestern bei Barbara Schöneberger, also Nachtschichten mache ich euch nicht mehr.
Nein, ich mache schon länger keine Nachtschichten mehr. Das hat aber weniger mit dir zu tun.
Ach so.
Nee, das ist tatsächlich so auch durch einen Jobwechsel gewesen. Das kommt ein bisschen drauf an, wie man auch aufgestellt ist. Also
klar.
In der Anästhesie war es ganz oft so, da hat man Rufdienste gehabt. Als ich an der Uniklinik Essen war, da haben wir eben auch Rufdienste gehabt. Jetzt, wo ich in der Notaufnahme bin, da haben wir keine Rufdienste nachts. Das ist über einen Hausdienst abgedeckt. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt auch in so einem Alter und auch in so einem...
Man kriegt dich
Gott
gar nicht mal wach nachts.
Ja, ist
wenn
wirklich
die,
so.
Wenn die Karo schläft...
Nee, leider nicht. Ich bin schon wieder, ich komme schon in die Wechseljahre. Ich habe schon mittlerweile ein bisschen Schlafstörung.
Nie im Leben.
Ja, Wechseljahre, ne? Das verstehen ja auch viele nicht. Jahre.
Ja.
Da bin ich ganz dankbar, dass ich die Nachtschichten nicht mehr machen muss. Und ich weiß es nicht, kann es dir nicht sagen. Also wenn ich wüsste, wo ich in 5 Jahren bin, dann weiß ich nicht, ob das immer gut ist. Wenn die Glaskugel so, würde, wenn mir einer sagt, guck mal in die Glaskugel, nicht reingucken.
Aber ist dir doch da ganz wurscht, wo du in 5 Jahren bist, weil im Zweifel bist du da, wo du dich selber hinmanövriert hast irgendwie. Also so ist bei mir immer. Ich habe überhaupt keine Angst vor der Zukunft, weil ich bin ja total im Driver Seat und bestimme ja, was passiert. Und deswegen ist es mir eigentlich wurscht, wo ich, auch wenn es nicht vorhersehbar ist, aber vermutlich wird es dann ziemlich gut sein.
Ja, wobei man hat ja auch, also man hat natürlich auch Einflüsse von außen und ich glaube, es ist entscheidend, ich weiß, was du sagst mit hinmanövrierst, aber ich glaube, es ist entscheidend, die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch Mut zu haben an gewissen Stellen im Leben. Es sind so, weißt du, wie so Kreuzungen, wo man so sagt, okay.
Gut entschieden.
Ja, ja, genau. Links wäre der einfachere Weg, aber ich bin ja zu mutig und gehe rechts. Weißt du, das ist das, was ich hinterher aussah. Aber da muss man das auch erkennen und man muss auch diesen Schritt gehen. Und ob das hinterher richtig oder ob das in dem Moment immer richtig ist, weiß man nicht. Aber es stellt sich dann so hinterher raus, war gut oder war nicht gut.
Und extrem viele Kreuzungen, finde ich, dieser wichtigen Art gibt es gar nicht. Es sind so 3, 4, weißt du so, Familie ja oder nein. Ist es der richtige Mann für die Kinder oder nicht und so.
Jobwechsel, ja,
bleibe ich dabei.
Richtig,
ja, genau.
Richtig.
Also das sind so die Themen und alle anderen Kreuzungen sind unbedenklich, aber ein paar muss man richtig nehmen.
Also ich würde sagen, ob ich so wie jetzt der Medizin treu bleibe, kann ich dir nicht sagen, aber ich werde der Medizin treu bleiben.
Ja.
Also ich werde immer irgendwas machen, was mit Menschen, mit Gesundheit, mit Medizin zu tun hat. Und einen großen Vorteil hat auch das mediale Sein. Ob ich jetzt mit dir hier sitze und rede, guck mal, wir haben über Wiederbelebung geredet, ja?
Ja.
Ob ich eine Fernsehsendung habe, die dann Millionen Menschen gucken. Du kannst die Themen, die wichtig sind und die auch Leben retten können, aus der Notaufnahme heraus, weg von dem Einzelnen, in einen ganz großen Radius bringen und du kannst viel mehr Menschen erreichen. Und wenn ich mir überlege, dass mein Mann den Mut hatte, sich für meine Sendung auch bei einer Darmspiegelung begleiten zu lassen, wie viele Leute das motiviert hat,
ich weiß,
einen Termin auch zu machen für den Mann, für sich selber und wo vielleicht was rausgekommen ist, was ich für Nachrichten gekriegt habe von Leuten, die gesagt haben, danke, dass wir die Sendung geguckt haben, dadurch haben wir das gemacht, bei mir ist das und das festgestellt worden. Das hätte ich ja sonst nicht gehabt, diese Möglichkeit. Und das ist wirklich, bin ich sehr dankbar, das darf man nicht unterschätzen. Und der Impact ist, glaube ich, viel, viel größer. Auch wenn ich, das darf ich, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, eine ziemlich gute Ärztin in der Individualversorgung bin, wenn ich dich jetzt behandle, wenn du jetzt als Notfall zu mir kommst. Aber ich glaube, der Impact, ganz viele zu erreichen, der ist tatsächlich größer, wenn wir beide zum Beispiel im Mikrofon sprechen. Es hören einfach viel mehr Leute.
Und heute hören es extra viele Leute, kann ich dir sagen. Und es war so schön, mit dir zu reden. Und es wird auch für uns natürlich das erste Mal sein, dass man in unserer Sendung was lernt. Das war ja auch noch nie der Fall, sagen wir jetzt mal ehrlich. Weißt du? Also insofern eine absolute Win-Win-Situation. Liebe Caro, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auch.
Und jetzt kommst du einfach mal ein bisschen häufiger.
Und ich hätte gerne das Waffelrezept.
Viel von allem. Viel Eier, viel
damit
Zucker,
ich auch noch
viel
was lernte bei euch.
Ja, genau. Kannst du mitnehmen. Ich pack's dir ein.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
Es ist immer gut, eine Ärztin im Programm zu haben.
Ja, das Einzige bei dem Lottogewinn, den man besser nicht hat wegen dem Herzkasper, da bin ich nicht ganz bei ihr. Das Risiko
du spielst weiter, gell?
Ich spiele weiter.
Und bald kannst du auch noch altersmäßig dich für die Bingo-Sache anmelden, weißt du? Also
was
kannst
weißt du,
du Lotto
wo ich schon
und Bingo.
Bin? Was weißt du, wo?
Bingo ist, glaube ich, nicht ganz so aufregend. Also insofern, richtig gut und bitte einschalten. Nächste Woche gibt es einen neuen Gast extra für euch. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de